Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Was hat es eigentlich mit dem Höllenfeuer auf sich? Mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Wir wünschen uns, dass dieser Podcast Sie bereichert. Gute Gedanken.
Liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, ich freue mich, dass wir auch diese Woche wieder ein Bibelgespräch haben. Ich habe heute bei mir Gerson Taraba, Raphael Ludascher, Josef Skorsetz und Martin Pröbstle. Ich bin Luise Schneeweiß und wir wenden uns einem buchstäblich heißen Thema zu, der Hölle, und werden sehen, ob wir doch auch aus diesem Thema Hoffnung und eine gute Nachricht ziehen können für uns. Wir wollen zum Anfang unseres Gesprächs ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, du hast uns dein Wort gegeben und wir wollen dein Wort studieren auf dieses Thema hin, das doch sehr kontrovers ist. Gib uns bitte Weisheit und deinen Geist und Verständnis, dass jeder, der diesem Gespräch folgt, auch etwas mitnehmen kann daraus für sich. Hab Dank dafür. Amen.
Amen. Amen.
Wo begegnet euch der Begriff Hölle im heutigen Sprachgebrauch?
Es kommt immer wieder vor. Ich denke an Nachrichtenzeilen, die manchmal so gelistet werden, dass da jemand durch die Hölle gegangen ist. Also es wird auf jeden Fall mit etwas sehr Negativem verbunden, was Schreckliches, was jemand vielleicht erlebt hat oder durchgemacht hat.
Das ist ein Superlativ eigentlich für Negatives. Das ist die Hölle oder er erlebt die Hölle auf Erden.
Ja.
Das ist irgendwas, wo keiner drin stecken möchte.
Würde ich auch so sehen. Im Begriff des Schlechten, im Begriff dessen, was man auf alle Fälle vermeiden will.
Ich schließe mich dem Raphael an. Also Kriegsnachrichten, da gibt es schon mal Szenarien der Hölle, die man auch tatsächlich mit Hölle vergleicht. Dann.
Und mir fällt zumindest jetzt momentan keine einzige positive Konnotation damit.
Also manchmal wird vielleicht ein bisschen damit so kokettiert, wenn man sagt, eine Spielhölle, wo man dann hineingeht, um sündhaften Dingen nachzugehen oder so, oder ja, manche, wie soll ich das jetzt nennen, es gibt Hell's Angels oder Highway to Hell, so im Hardrock-Bereich, wo man ein bisschen damit sympathisiert oder vielleicht auch provozieren möchte, aber so im normalen Sprachgebrauch ist schon klar, es geht um was ganz, ganz Negatives, Düsteres, was man nicht erleben möchte. Welche Vorstellungen sind denn da konkret und traditionell in unserer Kultur mit der Hölle, auch jetzt im christlichen Sinn verbunden?
Ja, das bekannte Höllenverständnis, das stammt aus Dantes Inferno, glaube ich, wie wir es heute haben. So ein Tor in eine Welt unter der Erdoberfläche, wo dann Flammen lodern, wo irgendwelche Feuerseen, Lavaseen sind, wo dann die Insassen irgendwie gepeinigt werden.
Also da hat die Literatur den Glauben ein bisschen inspiriert, noch verstärkt.
Hölle, da denkt man gerne an Feuer, ist auch irgendwie mit der Bibel und biblischen Texten so verbunden. Und Höllenfeuer, ja, in der Vorstellung verschmilzt das ein bisschen mit dem Fegefeuer in katholischen Bereichen. Viele Katholiken mögen nicht den Unterschied kennen zwischen dem Fegefeuer und dem Hölle. Das ist so dann eins, ne? Also da wird man gequält oder leidet Pein. Manche denken, der Körper leidet Pein. Manche sagen, das ist eine ganz andere Pein, also eine geistliche Pein, die der Mann erleidet. Je nachdem, wie viel man von seiner christlichen Kultur weiß, weiß man ein bisschen mehr darüber, in Anführungszeichen, wie man sich so eine Hölle vorzustellen hat.
Und der Begriff Ewigkeit wird da oft in Verbindung gebracht. Also das ist ein Feuer vielleicht, das ewig die Leute verbrennt oder quält. Ewig quält. Ja.
Also zumindest der absolut Gottlosen. Ne?
Ja, Fegefeuer ist dann ein bisschen anders.
Ja. Fegefeuer, so, da haben wir ja noch eine Chance. Ne?
Vorstellung, die wir so kennen in unserer Kultur. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, welche Bibeltexte werden dafür hergenommen und sprechen vielleicht auch scheinbar von dieser Art von Hölle, und die wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Der erste ist in Markus Kapitel 9. Markus Kapitel 9, und wir lesen die Verse 42 bis 48. Markus Kapitel 9, 42 bis 48. Könntet ihr das mal vorlesen?
Und wer einen dieser Kleinen, der nicht glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht.
Da haben wir es also. Ja, da ist auch tatsächlich das Wort Hölle gebraucht. Im Urtext steht da Gehenna. Weiß jemand von euch mehr davon, was für einen Hintergrund auch dieser Begriff hat? Was man darunter verstanden hat?
Gehenna, da denke ich irgendwie so an das Tal Hinnom. Wer mal in Jerusalem ist und eine Führung kriegt, der fährt da vielleicht auch durch. Und dann sagt man ja, im Tal Hinnom, das so außerhalb der Mauer Jerusalems liegt, das war so der Abfallhaufen Jerusalems. Und da schwelt immer irgendwas, man verbrennt die Sachen einfach zur Reinigung, damit auch nicht irgendwelche Krankheiten oder Sachen man sich da zuzieht. Und dieses ewige, in Anführungszeichen, dauerhaft brennende Feuer des Tal Hinnoms, das wurde dann zur griechischen Gehenna.
Das heißt, da gibt es Würmer, die irgendwas zersetzen, da gibt es immer mal wieder ein Feuer, das da brennt. Das hat also einen ganz buchstäblichen Hintergrund von diesem Müllplatz Jerusalems. Und hier ist das für uns zum Begriff Hölle geworden, ja, was wir damit verbinden. Jetzt ist hier die Rede von einem Wurm, der nicht stirbt und vom Feuer, das nicht verlöscht. Das werden wir uns jetzt mal nacheinander anschauen. Ich möchte dazu aber noch den Text nehmen, aus dem das eigentlich auch genommen ist, zitiert ist, nämlich aus Jesaja, Kapitel 66, Vers 24. Jesaja enthält ja eigentlich so viele schöne Texte, auch am Ende, dass alle in alle Ewigkeit Gott anbeten. Und dann kommt dieser Vers als letzter Vers vom Jesaja-Buch, Jesaja 66, Vers 24. Wer könnte den mal vorlesen, bitte?
Und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen. Und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch.
Also da haben wir das genauso wie auch im Markus jetzt. Was ist gemeint mit diesem Wurm, der nicht stirbt? Manche sehen darin ja eine Anspielung auf eine unsterbliche Seele, die dann ewig gequält wird. Wie würdet ihr diesen Text verstehen?
Ich finde das interessant, weil von dem ewig brennenden Feuer, da, das ist eigentlich, sagen wir mal, das, was die Menschen allgemein unter der Hölle verstehen. Aber dass da auch noch ein Wurm ist, der ewig lebt, das ist interessant.
Davon hört man so nichts.
Davon hört man nichts. Also
ich finde es interessant, wenn man sich die ganzen Wurmbegriffe im Alten Testament mal anschaut, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es wird zum Teil für Menschen, insbesondere in Verbindung mit ihrer Schwachheit gesehen, teilweise auch einfach nur als Zeichen für den Tod. Wahrscheinlich das Bild, wo Verwesung ist, da sind Würmer. Und teilweise auch einfach nur als Folge der Sünde verstanden. Und in dem Zusammenhang ergibt das durchaus auch Sinn hier, dass diese Folge der Sünde, der Tod, endgültig ist. Dieser Wurm, diese Zersetzung, das ist nicht rückgängig zu machen.
Also das könnte vielleicht auch dadurch ausgedrückt werden. Habt ihr noch Gedanken dazu? Der Wurm, der nicht stirbt?
Ich kann mich da nur anschließen. Der Wurm ist ein Symbol. Ein Symbol für Vernichtung und Auslöschung. Genauso auch wie das Feuer. Also so gehen die beiden Hand in Hand und passen auch in der Bibel zusammen. Ein Wurm, der zerstört, passt auch zum Feuer, das immer zerstört. Und wenn der nicht vergeht, dann wird diese Zerstörung nie aufhören. Also eine ewige Vernichtung.
Da sind wir jetzt auch schon beim Feuer angekommen. Das ist ja das zweite Bild, was dann so parallel geht. Da möchte ich mit euch noch zwei zusätzliche Texte lesen. Der erste ist in Maleachi 3, Vers 19. Gerson, vielleicht kannst du den mal aufschlagen. Und Judas 7. Martin, wenn du den mal hast. den können wir noch dazu lesen und uns dann fragen, ja, wie wir das mit diesem ewigen Feuer noch besser verstehen können. Malachi 3, Vers 19.
Ja. Denn sieh, es kommt der Tag, der wie ein Ofen brennen wird. Da werden alle Hochmütigen und Gottlosen Stroh sein. Und der künftige Tag wird sie anzünden, sagt der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweige lassen.
Oder 7. So sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers.
Ja, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Texten uns angeschaut, wo von diesem nicht verlöschenden oder eben über vom Feuergericht auch die Rede ist. Man könnte noch Offenbarung dazu nehmen, der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie können wir jetzt das verstehen mit dem Feuer? Und was haben vielleicht diese Texte, habt ihr da irgendwas draus entnommen, was auch hilft, dieses ewige Feuer zu verstehen?
Ich finde gerade Judas 7 beschreibt das eigentlich so schön. Du hast in Judas 7 hast ja Sodom und Gomorra, wir wissen, das ist eigentlich schon zerstört. Und hier wird erklärt, dass es durch dieses ewige Feuer passiert. Naja, brennt Sodom und Gomorra noch? Mhm. Tut es eben nicht. Das ist ich würde es so beschreiben, hat eine ewige Konsequenz. Es ist ein für allemal gerichtet und hat sein Ende gefunden.
Mhm. An anderen Stellen finden wir diese Aussage, ein unauslöschliches Feuer. Mhm. Und da gibt es jetzt natürlich auch zwei Möglichkeiten eines unauslöschlichen Feuers. Das eine ist, dass es nie endet. Oder das andere ist, dass es, solange es brennt, keine Möglichkeit gibt, es zu löschen. Ich denke jetzt so an Leichtmetallbrände. Da kannst du Wasser draufkippen, das spielt keine Rolle. Das brennt dennoch weiter. Das brennt und man kann es nicht löschen. Und das wäre auch ein unauslöschliches Feuer. Das heißt nicht, dass es ewig brennt, weil in dem Moment, wo alles Material, woraus es sich speist, verbrannt ist, in dem Moment erlöscht es dann auch. Aber solange was da ist, solange kann man es nicht löschen. Und ich denke, das ist eigentlich ein interessanter Gedanke, weil Gott sagt ja, dass er letztendlich mit Feuer straft. Und da wird es auch so sein, dass dieser Strafe niemand mit dem Feuerlöscher entgehen kann. Ja? Sondern das wird ein Feuer sein, das so brennt, dass man es nicht löschen kann. Aber es muss nicht bis in alle Ewigkeit brennen und denjenigen quälen, der da bestraft werden soll, sondern es geht einfach darum, dass es seine Aufgabe erfüllen wird.
Also ich kann das schon verstehen, was ihr sagt und bin ja auch einer Meinung mit dir, Raphael, und mit dir, Josef. Und trotzdem, man kann es ja auch anders verstehen. Ich kann dem schon was abgewinnen, dass Leute sagen, so einfach ist das nicht. Denn wenn es heißt Sodom und Gomorra, dann wissen wir ja klar, die Städte, die brennen nicht mehr. Aber die Leute, die dort drin waren, wenn die getötet worden sind und dann in ein ewiges Feuer kommen und dort dann weiterbrennen, ja, dann ist halt dieser Präsenz da, sie leiden die Pein des ewigen Feuers, doch berechtigt. Und ich glaube, das kann ich mit den anderen Texten eigentlich auch machen. Also wenn da ewig steht und ich erkläre jetzt, das ewig meint nicht ewig, schön. Aber ich könnte genauso viele Texte bringen, wo ewig meint. Und dann würde das die Theorie trotzdem unterstützen, dass es hier ein ewiges Feuer gibt. Also mir kommt so vor, die Entscheidung liegt wahrscheinlich nicht an einem Text selber, sondern sie liegt an einem Gesamtkonzept, was die Bibel uns gibt. Letzte Woche haben wir gesagt, an den klaren Stellen, wo deutlich wird, dass im Tod es tatsächlich kein Bewusstsein mehr gibt.
Auch keine Pein.
Oder an der Theologie über Gott. Aber so, ich frage mich, ob man einen einzelnen Text nehmen kann und tatsächlich entkräften kann, das kann da nicht sein, dass es ein ewiges Feuer, das nicht mehr aufhört, gibt.
Ja. Die Bibel spricht ja auch an anderen Stellen von ewigen oder unauslöschlichen Feuern. Im Hebräerbrief wird Gott mit einem verzehrenden Feuer auch verglichen. Und in Jesaja 33 gibt es auch die Stelle, wo es heißt, wer kann bei einem unauslöschlichen Feuer wohnen? Und da sind diejenigen, die bei diesem Feuer wohnen können, die Gläubigen. Also auch hier wird wieder suggeriert, Gott, der wie ein Feuer ist, das alles einfach durch seine Herrlichkeit, durch seine Reinheit, alles, was irgendwie mit Sünde befleckt ist, verzehrt. Und dieses Feuer ist wirklich unauslöschlich. Mhm. Und insofern kann man da durchaus auch von einem ewigen Feuer sprechen. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch viele Texte. Du hast gerade auch den Maleachi-Text noch mit angesprochen. 2. Petrus 2, Vers 6 spricht das Thema zu Sodom und Gomorra auch an. Es geht um ein Nichts übrig bleiben, um ein Nichts übrig lassen. Sodom und Gomorra werden zu Asche. Der Maleachi-Text spricht davon, dass keine Wurzeln, keine Zweige mehr bleiben. Es ist wie Stroh. Es gibt das Bild vom Rauch, das du in Offenbarung 14 angesprochen hast. Das sind alles Begriffe, die ja irgendwo Vergänglichkeit auch andeuten oder ausdrücken. Asche brennt nicht.
Die Texte können uns helfen, aber wir müssen noch woanders ansetzen, nämlich überhaupt beim Gedanken, was die Natur des Menschen ist und Ähnliches. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte vorher noch eine allgemeinere Frage stellen. Warum hat sich denn jetzt die Vorstellung einer ewigen Feuerqual so breit durchgesetzt? Sie ist ja nicht gerade attraktiv. Man möchte ja eigentlich lieber was anderes glauben. Warum glaubt ihr, hat das dennoch so verfangen und sich so breit durchgesetzt wirklich?
Ich denke, Angst spielt eine große Rolle und Unwissenheit vielleicht auch. Wenn ich Angst habe vor etwas, dann tue ich eigentlich alles, um diese schrecklichen Zustands ja aus dem Weg zu gehen. Und wenn jemand tatsächlich es schafft, mich zu überzeugen, dass ich das erleben werde, wenn ich nicht bestimmte Sachen tue, dann halte ich mich daran und hinterfrage vielleicht auch nicht so sehr, weil die Angst schon so groß ist.
Das heißt, man kann Macht ausüben über diese Vorstellung letztendlich.
Also ich denke auch, dass diese Angst wurde ja massiv instrumentalisiert über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, um Menschen, was weiß ich, dazu zu bringen, Geld zu spenden oder was immer auch zu tun. Also das spielt sicherlich eine große Rolle. Und wenn sowas dann über die Generationen, über viele Generationen hinweg tradiert wird, dann gräbt sich das sehr tief in das Bewusstsein ein.
Es ist historisch gewachsen, würde man sagen. Und auch gerade im Pietismus ist es ja auch ganz stark gebraucht worden, um Menschen zur Bekehrung zu bringen.
Genau, aber durch Angst.
Genau, das ist das Problem. Es ist eigentlich gut gedacht gewesen, Menschen die Dringlichkeit der Bekehrung aufzuzeigen. Das Mittel, würde ich sagen, ist jetzt nicht so glücklich gewählt, um es gelinde auszudrücken. Aber auch da prägt sich natürlich dann ein Bild in einer Gesellschaft, das dann in die Sprichwörtlichkeit überführt wird. Und so hat man einen Volksglauben, der als gegeben eigentlich dasteht.
Wie können wir dann sonst die Dringlichkeit noch besser rüberbringen, wenn wir jetzt wirklich Menschen zur Bekehrung aufrufen wollen und ihnen auch klar machen wollen, dass es ernst ist? Braucht man da auch diese Vorstellung der Hölle oder dieses Thema überhaupt? Oder fehlt dann etwas, wenn diese Dringlichkeit dann nicht mehr gegeben ist?
Also ich sehe das grundsätzlich problematisch, wenn jemand glaubt aus Angst. Weil ich glaube, das führt nicht zu Glauben, sondern zu Opportunismus. Man versucht sich raus zu manövrieren, irgendwie aus etwas, was man nicht will. Und deshalb denke ich, ist auch der falsche Ansatz und nicht der Ansatz, den die Bibel uns lehrt. Der Ansatz, du sagst, wie kann ich sonst die Dringlichkeit vermitteln? Indem ich das Bewusstsein schaffe, was Gott für uns bereithält. Weil es macht einen großen Unterschied, ob ich etwas tue, um irgendeiner unangenehmen Konsequenz aus dem Wege zu gehen, oder ob ich etwas tue, weil das, was daraus entsteht, etwas ist, was ich unbedingt will. Wenn ich möchte, das heißt, ich habe eine vollständig andere Motivation. Und ich denke, die führt dann auch zum wirklichen Glauben. Also wenn ich Gott kennenlerne in seinem Wesen und seinem Charakter und sehe, das ist wunderbar und was er für mich getan hat und was er für uns alle bereithält und so weiter, das ist eine andere Motivation. Und die, denke ich, führt auch wirklich zum Glauben. Die Motivation der Angst, glaube ich, dass nicht zu wirklichem Glauben führt, sondern das ist immer ein sich rauswinden wollen.
Ich möchte zur Angst noch was dazugeben. Auch zur vorigen Frage ist mir das gekommen. Manche mögen an die Hölle glauben, weil sie an Gerechtigkeit glauben. Denn es gibt sicher Zeiten in der Geschichte, bei denen Menschen nicht ihr eigenes Schicksal beeinflussen konnten und sich ungerecht behandelt fühlen oder in ungerechten Lebenssituationen ihr ganzes Leben lang leben, die sich dann durch die Höllenlehre sozusagen, wir würden sagen, vertrösten können, auf die Zeit danach, die dann Gerechtigkeit schafft. Und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit könnte auch ein bisschen eine Rolle spielen, wenn man weiß, es wird ein gerechtes Urteil getroffen werden. Was ist, wenn Gott ein gerechtes Urteil über mich trifft und ich stehe auf der falschen Seite? Spielt Angst vielleicht eine Rolle, aber dann kommt vielleicht auch die Möglichkeit, dass man sagt, ich will das ändern. Ich möchte, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Also ich weiß nicht, ich spreche jetzt mal ein Stab, nicht für die Hölle, wie es landläufig verstanden wird, sondern wie die Bibel diesen Begriff gebraucht. Ich glaube, dass auch der eine Rolle in Evangeliumsverkündigung spielen kann. Nur muss ich das erspüren bei einem Menschen, was er braucht, um so den Kick-off zu erleben, um in diese Richtung zu gehen. Und wenn der in die Richtung geht, weil er zunächst einmal Angst hat, Josef, why not? Ja, ich möchte ihn natürlich zur Liebe Christi hinführen und ihm das dann betonen. Aber ich glaube, das ist auch ein Prozess, in dem wir ja alle stehen. Auf was konzentrieren wir uns?
Das heißt, die Bibel gebraucht diese drastischen Bilder schon nicht ohne Grund. Wir dürfen sie auch nicht jetzt wegnehmen oder so. Mhm. Aber eben auch fragen.
Ist ja auch ehrlich mit uns. Sie zeigt ja auch die Konsequenz auf, wenn wir uns nicht für Jesus entscheiden. Dann gibt es einen anderen Weg, der ins Verderben führt. Und du hast gerade die Liebe Christi angesprochen. Johannes greift es im ersten Johannesbrief auch auf, weil du auch den Gegensatz zu dieser Angst gebracht hast. 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollendete Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht hat mit Strafe zu tun, geht's dann weiter. Also das Ziel sollte, glaube ich, wirklich sein, dass wir eine Liebe zu Jesus haben. Gar nicht mal unbedingt, dass wir ewiges Leben erhalten wollen als Belohnung für irgendwelche guten Lebensweisen, sondern das Ziel sollte sein, ich liebe Jesus so sehr, dass ich mit ihm die Zeit verbringen möchte. Und da muss man sich, glaube ich, jeden Tag fragen, bin ich an der Stelle und muss ich mehr um diese Liebe auch beten?
Ich erinnere mich gerade an ein Ereignis, wo ich, das liegt viele Jahre, Jahrzehnte schon zurück, mit sehr gläubigen Nachbarn mal gesprochen habe. Und da ging es auch um dieses Thema. Sie waren sehr gläubig, haben aber eben das eher landläufige Verständnis von Tod und Hölle und so weiter. Und als ich ihnen gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass es das gibt und dass es da gute Gründe dafür gibt und so weiter, hat mich ihre Aussage überrascht, dass sie gesagt haben, ja, dann brauche ich ja gar nicht mehr glauben. Wenn es keine ewig brennende Hölle gibt, wenn ich bloß stirb, die ewige Ruhe quasi bekomme, dann brauche ich ja gar nicht mehr glauben. Und das ist natürlich schon ein interessanter Gedanke. Also
das waren dann Personen, denen hat auf einmal die Dringlichkeit dann gefehlt,
ja, genau.
Und das Höllenverständnis weg war.
Und du hast sicherlich nicht Unrecht, dass vielleicht jemand diesen Kick braucht, um zum Glauben zu finden. Aber wenn er daran hängen bleibt und immer bloß glaubt, über die Jahre und Jahrzehnte hinweg, bloß weil er Angst hat, verbrannt zu werden, dann glaube ich, dann stimmt was nicht. Dann wird er auch nicht diese Freude im Glauben empfinden und vermutlich auch dieses Ziel gar nicht erreichen, das Gott uns ja vor Augen malt, weil eben die Motivation eine völlig falsche ist. Wie sagt die Bibel, Gott schaut ins Herz.
Also die Befreiung fehlt dann für die Person. Ne?
Und das hat mich überrascht, weil das waren wirklich gläubige Menschen. Die haben gesagt, ja, dann brauche ich nicht mehr glauben, dann brauche ich keine Angst mehr haben.
Das ist ja auch nicht die Art Glaube, die Gott möchte. Ja? Nein, die Dämonen glauben auch und zittern, sagt Jakobus. Ja, genau. Gott möchte keine Nachfolger, die ihm folgen, weil sie Angst haben, genau, in irgendwelche Höllenqualen geworfen zu werden. Sondern er möchte Nachfolger, die sich freiwillig für ihn entscheiden.
Ich finde, wenn man sich bewusst macht, was eigentlich Gott alles bereithält für den Gläubigen im ewigen Leben, dann ist allein der Verlust dessen, dass ich einfach sterbe und dann nicht mehr bin und daran nicht teilhaben kann, ist eigentlich auch schon so schrecklich, dass es auch schon einen Schrecken hat und auch schon eigentlich einen aufwecken kann. Ja, da brauche ich gar kein Gegengewicht von einer unendlichen, feurigen Höllenqual, sondern allein der Verlust dieser Ewigkeit mit Gott ist auch furchtbar. Mhm. Ja, verwandt mit diesem Thema Hölle ist auch das Thema Fegefeuer. Du hast schon am Anfang angesprochen, dass viele das gar nicht so sehr voneinander differenzieren. Könnt ihr vielleicht kurz noch mal sagen, was versteht man unter Fegefeuer?
Fegefeuer ist quasi so eine Zwischenstation. Mhm. Der Mensch ist ein Sünder und da sind noch Sachen in seinem Leben, die noch gereinigt werden müssen. Somit verbrennt. Die Person muss halt ein bisschen leiden und dann nach diesem Reinigungsprozess darf sie dann in den Himmel gehen. Das ist so dieses Verständnis.
Mhm. Und warum glaubt ihr, wird das vertreten oder ist es auch aufgekommen, dieser Glaube an ein Fegefeuer?
Wenn man nach Werken gerichtet wird als Christ, dann braucht es sowas.
Weil also, kein Mensch eigentlich...
Wenn ich verstehe, dass Erlösung etwas mit Werke zu tun hat, dann ist es so, dass ich dann am Ende einfach da mal die Waagschale beides reingebe, meine guten Werke, meine schlechten Werke. Was passiert, wenn die schlechten überwiegen? Aber ich bin Christ. Dann muss da irgendwas einen Ausgleich schaffen und das Fegefeuer ist da die perfekte Antwort darauf. Um zu zeigen, okay, ich muss dann noch zu einem Zustand hinkommen, bei dem ich dann eigentlich erlöst werden kann. Und das passiert dann im Fegefeuer, wie immer das dann ist. Früher hat man sich das körperlich vorgestellt, heute würde man sich das mehr geistlich vorstellen. Zumindest liest man das so von verschiedenen katholischen Repräsentanten. Da muss was passieren, um mich in einen besseren, höheren himmlischen Zustand zu versetzen. Das ist das Fegefeuer. Also eigentlich eine, für mich eine Lehre, die sich daraus ergibt, dass man mit Werksgerechtigkeit arbeitet.
Diese hat man auch heftig instrumentalisiert. Ich denke an das Sprichwort, wenn die Münze in den Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Das ist ja, hat viel mit der Reformationsgeschichte auch zu tun. Mhm. Da merkt man, also wie das verwendet wurde, um Menschen dazu zu bringen, Summen an Geld der Kirche zu geben. Mhm. Und das ist eigentlich auch wieder ein Missbrauch.
Da wurde illustriert, was ein gutes Werk ist, einfach Geld geben. Ne? Also auch der Begriff gutes Werk wurde dann herumgedreht und verfälscht.
Das wäre nochmal ein Thema für sich.
Ja? Ja. Die Erlösung erkaufen.
Also, ist irgendwie so eine tragische Verkettung. Man hat die Vorstellung der unsterblichen Seele. Dann würden ja aber auch die gottlosen Menschen unsterblich sein. Dann braucht es für die einen Ort, dann braucht es die Hölle. Die Hölle ist aber irgendwie mit dem Gottesbild wieder schwierig. Also muss man eine Möglichkeit schaffen, dass die Menschen vielleicht doch noch gerettet werden können. Dann gibt es das Fegefeuer oder vielleicht sogar bei manchen die Ansicht, dass Gott am Ende dann doch alle erlösen wird. Und all diese Dinge gehen ein bisschen auch aus von dieser Vorstellung der unsterblichen Seele. Ja, lesen wir noch mal ein paar Texte, die uns vielleicht helfen, auch hier eine biblische Position zu finden zu diesem Thema Fegefeuer. Vielleicht kann jemand aufschlagen, Prediger 9, Vers 10, Raphael, Prediger 9, Vers 10 und Josef, Hesekiel 18, 20 bis 22 und Gerson, Hebräer 9, Vers 27.
Hesekiel 18, sagtest du?
Hesekiel 18, Verse 20 bis 22. Also ich sage nochmal, Prediger 9, Vers 10, Hesekiel 18, 20 bis 22 und Hebräer 9, Vers 27.
Ich lese vor. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tu in deiner Kraft. Denn es gibt weder Tun noch Berechnung, noch Kenntnis, noch Weisheit im Scheol, in den du gehst.
Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen. Und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben, er soll nicht sterben. An all seine Übertretungen, die er getan hat, soll nicht mehr gedacht werden. Er soll leben um seiner Gerechtigkeit willen, die er getan hat.
Mhm. Hebräer 9, 27. Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht.
Das ist nur so ein Ausschnitt, aber enthält das, was wir hier brauchen. Ja, welche biblischen Argumente lassen sich für euch aus diesen Texten, die wir gerade gelesen haben, ableiten, die uns auch in dieser Frage vom Fegefeuer weiterhelfen können?
Ein wichtiger Punkt bezüglich des Fegefeuers, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ist vom Verständnis her, dass diese mit dem Fegefeuer assoziierten Qualen dadurch gelindert werden können, dass die Lebenden für die Toten was tun. Entweder was spenden, Messen lesen, Ablass. Das ist eigentlich der Begriff, den es auch früher gegeben hat und der bis heute diesbezüglich aktuell ist. Das heißt, ich kann als Lebender etwas tun für meine verstorbenen Lieben, mhm. ja, um deren Qualen zu reduzieren. Und das ist etwas, was zum Beispiel eben dieser Hesekiel-Text, der widerspricht dem, sondern jeder steht für seine Sünden oder für sein Leben selber da.
Mhm. Muss also da ist dein Text, spricht zu dieser Frage, genau. ob man da Fürbitte für diejenigen im Fegefeuer leisten kann. Mhm. Ist noch andere Aspekte, die ihr da entdeckt in diesen Texten?
Also bei mir, ich hatte ja den Text, wo es weder Kenntnis noch Berechnung noch Tun gibt im Sheol, also im Totenreich. Und da wird es ja klar, also wenn ich im Fegefeuer, also für mich, wie kann ich denn etwas tun und machen? Also steht, es ist ja unmöglich, dass man etwas tut oder macht.
Dass da gar kein Bewusstsein mehr da ist, ja, bei denen, die sterben?
Ja, eben auch noch nicht mal über Qualen. Mhm. Weil wenn es in Prediger 9, Vers 5 heißt, die Toten wissen gar nichts, mhm. Dann weiß ich auch nicht. Also das ist für mich ein Text, der der Vorstellung von Qualen im Tod prinzipiell widerspricht. Mhm. Weil eine Qual zu leiden, das ist nicht nichts wissen, mhm. sondern das weiß man sehr wohl, wenn man eine Qual leidet. Ja. Ja. Und entsprechend, denke ich, haben wir da also ganz große Probleme, wenn wir das so interpretieren würden, mit diesen Texten, die ja sehr eindeutig sind in ihren Aussagen.
Mhm. Mhm. Ja. Bitte. Hesekiel 18, 24 steht am Ende. In der Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Dieses Er soll sterben ist ja so ein wiederkehrender Refrain fast in Hesekiel 18. Das fängt schon in Vers 4 an, finden wir auch in Vers 20. Da steht in meiner Lutherbibel, wer sündigt, der soll sterben. Mhm. Das ist die Idee. Der Elberfelder hat ja, glaube ich, die Seele, die sündigt, soll sterben. Und damit wird klar, es gibt also sterbliche Seelen. Seelen sterben. Und damit ist irgendwie das Fegefeuer und die Hölle dann obsolet. Wie soll das funktionieren? Stirbt sie jetzt oder stirbt sie nicht?
Und auch die Texte sprechen sowohl von Gerechten als auch Ungerechten, die zumindest im Prediger auch, die in diesen unbewussten Zustand des Todes gehen. Und das widerspricht eben einfach dieser Auffassung. Dein Text aus Hebräer.
Genau, der zeigt auch nochmal deutlich, das, was ich in der Hand habe oder was ich tun kann, in Anführungsstrichen, das ist im Zeitraum meines Lebens. Mhm. Einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und da passt dann dein Text auch wunderbar rein. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwas zu beeinflussen, irgendwas zu ändern. Mhm. Die Entscheidungen müssen fallen, wenn ich lebe. Danach habe ich einfach keinen Zugriff mehr. Dann bin ich tot. Und dann kommt das Gericht und dann wird auch danach entschieden, ob ich eben mein Leben durch Jesus rechtfertigen lassen möchte oder eben nicht. Mhm.
Ja, unsere Lektion wendet sich dann den verstorbenen Gerechten zu, um über deren Verbleib auch etwas zu erfahren. Da gibt es einen Text in Apostelgeschichte 2, Vers 29 und 34 und 35. Ich kann das eine aufschlagen und ein anderer, 1. Korinther 15, 16 bis 18.
Ja, lese ich mal Apostelgeschichte 2. Mhm. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache.
Mhm. Danke. Und der andere Text? 1. Korinther 15, hast du den?
Ja.
Verse 16 bis 18.
16 bis 18. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren.
Mhm, da war über die Entschlafenen. Ja, was erfahren wir jetzt eigentlich aus der Bibel über den Verbleib der Gerechten? Wo sind sie jetzt? Wir können auch noch andere Texte natürlich hinzuziehen. Von manchen Personen wissen wir es ja in der Bibel.
Ganz wenige. Von ganz wenigen. Von Enoch, Elia, Mose.
Ja, mein Text ist recht deutlich. David ist gestorben, begraben. Und David ist gestorben, bis jetzt begraben. So, ne?
Er war eigentlich ein sehr gläubiger Mensch.
Ja.
Du hast Henoch und Elia genannt. Wo sind die?
Henoch ist nicht gestorben, der wurde entrückt. Mhm. Elia genauso. Mhm. Von Mose lesen wir in Judas, dass er auferweckt wurde. Deshalb konnte dann Jesus
ja auch auferweckt,
also gestorben und auferweckt worden. Mhm. Und das heißt, diese drei Personen, die uns namentlich genannt sind, und einige mehr bei der Auferstehung Jesu, die aber nicht namentlich bekannt sind, die schon im Himmel sind, aber das sind die absolute Ausnahme. Der Rest, für die restlichen Menschen gilt, nach allem, was wir sagen können und was die Bibel bezeugt, dass sie im Grab ruhen und nichts wissen.
Auch von Daniel wird es gesagt, dass Daniel, er im Grab ruhen soll bis zum Ende. Das wollte ich einfach noch mal kurz hier herausarbeiten, dass diejenigen, die uns erwähnt werden bei der Erklärung, bei der Verklärung oder anderem, dass das wirklich Ausnahmen sind. Und dass das normale Schicksal des Menschen ist, dass er in diesen unbewussten Schlaf des Todes auch übergeht. Genau.
Ich meine, einer der besten Texte für mich ist Hebräer 11 am Ende, Vers 39 und 40, wo es heißt, die ganze Latte der Glaubenshelden aus der Glaubenshalle wird erwähnt und die haben alle ein Zeugnis empfangen, aber nicht das Verheißen erlangt. Sie haben es nicht. Und dann heißt es am Ende, weil Gott etwas Besseres für uns, in Klammer für uns alle, vorgesehen hat, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Also sie sind nicht vollendet, sie sind noch nicht im Paradies. Sie warten noch, bis wir dazukommen, so wie es im Thessalonicher Brief dann auch heißt, die Toten werden auferstehen und zusammen werden wir dann zu Jesus kommen.
Und ich glaube, dass es auch wichtig ist hier, in diesem Zusammenhang von Hölle, denn wenn die gerechten Toten jetzt nicht im Himmel sind, dann sind auch die Ungerechten jetzt nicht in der Hölle. Das hängt irgendwie schon zusammen. Ja? Und es ist in dem Sinne auch ein Argument, das uns in diese Richtung weiterbringt. Ich möchte noch einen Text mit euch lesen aus 1. Johannes, Kapitel 5, dort die Verse 4 und 10 bis 12. 1. Johannesbrief. Kapitel 5, Vers 4 und die Verse 10 bis 12. Hast du es, Gerson?
Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dann Vers 10 bis 15?
10 bis 12.
10 bis 12. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Denn er hat nicht an das Zeugnis geglaubt, das Gott von seinem Sohn bezeugt hat. Und das ist das Zeugnis, das Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Mhm.
Diese Vorstellung, die, wie wir sie verstehen aus der Bibel, nennen wir ja manchmal bedingte Unsterblichkeit. Es wird auch in Fachkreisen Konditionalismus genannt. Könnt ihr das nochmal zusammenfassen und auch mit diesem Text hier in Verbindung bringen? Warum ist das eine bedingte Unsterblichkeit und wovon hängt sie ab?
Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Mhm. Auch nicht mal, um ewig gequält zu werden. Mhm.
Also diese innewohnende Unsterblichkeit wird hier auch in diesem Text nicht deutlich.
Nein, sondern ist ganz klar, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das ist eine Grundvoraussetzung.
Letztlich ist Unsterblichkeit immer an Gott geknüpft. Genau. Gott ist das einzige unsterbliche Wesen von seinem Ursprung her und in die Zukunft hinein.
Das heißt ja eben auch in...
Und deswegen, wir ziehen Unsterblichkeit an. Also das ist nicht etwas, was wir dann selber haben, so als unser Gut und sagen können, okay, niemand kann es mir mehr wegnehmen, sondern das ist etwas, was Gott uns verleiht. Deswegen bedingte Unsterblichkeit.
Ja, das ist eine ganz gute Beschreibung. Mhm.
Das ist eben auch ein Aspekt, der nach meinem Verständnis mit der unsterblichen Seele überhaupt nicht vereinbar ist. In 1. Timotheus 6, wo es eben heißt, der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat. Mhm. Also Gott allein ist unsterblich. Mhm. In dem Moment, wo wir alle eine natürliche Unsterblichkeit hätten durch die unsterbliche Seele, wäre diese Aussage schlicht falsch. Mhm. Weil dann wäre Gott bloß einer unter vielen. die unsterblich sind. Mhm. Aber die Bibel bezeugt, Gott allein ist unsterblich.
Mhm. Man hat ja auch fast den Eindruck, dass Johannes in seinem Brief hier nochmal Johannes 3,16 in diese Richtung konkretisiert, wo es ja ganz deutlich heißt, dass diejenigen, die an Jesus glauben, ewiges Leben haben werden. Diejenigen, die an ihn glauben, nicht jeder, denn die Hölle wäre ja einfach nur ewiges Leben, wie du es auch gerade schon gesagt hast, in einer anderen Daseinsform oder halt woanders einfach. Mhm. Das ist aber eben nicht der Fall nach Johannes 3,16 und auch nach dem, was Johannes dann im Brief nochmal konkretisiert.
Also mir persönlich gibt auch die Vorstellung Trost, dass das Böse nicht ewig weiterleben wird. Auch nicht an einem Ort, an dem ich dann vielleicht nicht bin, aber ich möchte gar nicht, dass es mehr existiert. Auch nicht, dass jemand noch leiden muss und dass nur noch das Gute am Ende bleiben wird. Ja. Und insofern ist auch die Hölle, wie die Bibel sie lehrt, als dieses einmalige Gericht Gottes, das dann unauslöschlich und unwiederkehrbar ist, eine gute Nachricht im Vergleich zu dem, dieser schrecklichen Vorstellung der Hölle, die ja auch große Fragen aufwirft. Und diese Frage möchte ich auch weitergeben an alle, die jetzt zugehört haben. Welche Probleme bringt es eigentlich mit sich, wenn man an eine ewige Höllenqual glaubt? Und was macht es für einen Unterschied, wenn man im Vergleich dazu die Sicht annimmt, dass Gott zwar Gericht übt, aber dass das zeitlich begrenzt ist? Macht das für dein Gottesbild und dein Verständnis von Gott und deinem Leben einen Unterschied? Ihr könnt uns gerne dazu eure Kommentare dalassen. Und wir wollen dieses Gespräch noch beschließen mit einem Gebet. Und Martin, ich darf dich bitten, da noch ein Gebet zu sprechen.
Unser guter Gott im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du in deinem Wort offenbarst, was auch nach dem Tod passieren wird. Und du sprichst da von einem Gericht, das sowohl Menschen errettet fürs ewige Leben, als auch Menschen, ja, in ihrer Entscheidung, nicht mit ihr leben zu wollen, bestätigt. Und wir bitten dich, Herr, dass durch dein Wort und durch unser Zeugnis und durch das, was andere Menschen uns auch sagen, wir dazu ermutigt werden, die Entscheidung zu treffen, den Sohn zu haben und so das ewige Leben von dir verliehen zu bekommen. Hab Dank dafür. Amen.